und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche 11 und es ist soweit. 3 Tage lang, also noch bis Sonntag, läuft in Russland die Präsidentschaftswahl oder jedenfalls das, was sich Wladimir Putin darunter vorstellt. Für uns jedenfalls Grund genug für eine Sonderfolge. Aber bevor wir nach Moskau schalten, begrüßen wir Sie erstmal. Hier ist Berlin. Hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße mit mir im Studio den russischen Zupfkuchen des Hauptstadtbetriebs, Andreas Niesmann.
Ja, die meisten dieser Zupfkuchen habe ich natürlich schon längst verschlungen. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Woche können Sie sich freuen auf ein wahres Spitzengespräch. Denn wir konnten gleich 2 unserer absoluten Lieblingskorrespondentinnen für einen gemeinsamen Podcast gewinnen. Die Leiterin des ARD-Büros in Moskau, Ina Ruck, und die ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf, die gerade von der Front aus der Ukraine zurückgekommen ist.
Und bevor wir die beiden hier dazu holen, bekommen sie von uns nochmal schnell das, was bisher geschah. Aus Sicht des Wladimir Wladimirowitsch Putin begann das Ganze im Oktober vor mehr als 71 Jahren im damaligen Leningrad. Dort wird er 1952 geboren. Der Vater musste als Soldat den deutschen Überfall auf Russland abwehren. Die Mutter überlebte die mehr als 2-jährige Belagerung Leningrads durch die Wehrmacht.
Und wo wir schon bei der Kurzzusammenfassung sind. Als Kind trainierte der kleine Wladi Judo und andere Kampfsportarten. Er studierte dann Jura und war seit 1975 Offizier des sowjetischen Geheimdienstes KGB. Die Wende 1989-90 und den Niedergang des Ostblocks erlebte er als KGB-Spion in Dresden, wo er in einem Plattenbau gewohnt hat und auch fließend Deutsch lernte, das spricht er ja bis heute. Als sich 1991 die Sowjetunion dann aufgelöst hat, lebte Putin wieder daheim in Leningrad, das dann wieder St. Petersburg hieß, und später wird er einmal sagen, das ist ein Originalzitat, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts war.
Für Putin selbst beginnt 1992 seine politische Karriere. Er wird Vizebürgermeister von St. Petersburg. Er hat schon damals Kritiker des Bürgermeisters verfolgen lassen.
Wir erkennen ein Muster.
Er wechselt dann 1996 in den Wahlkampfstab des damaligen russischen Präsidenten Jelzin und arbeitet sich dann in Moskau im Kreml hoch, bis er dann 1998 Vizechef der Präsidialverwaltung wird und dann kurz auch Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB. Von dort wird er dann auf Jelzins persönlichen Wunsch nominiert und wird 1999 russischer Ministerpräsident. Und in der Rolle befehligt er dann seinen ersten Krieg, nämlich den in Tschetschenien. Es folgen noch diverse andere russische Interventionen. Jedenfalls Putin ist seit dem Jahr 2000 Präsident Russlands und auch in einem kurzen Intermezzo als erneuter Ministerpräsident bleibt er der starke Mann und jetzt endet seine 4. Amtszeit und mit den Wahlen jetzt am Wochenende startet er in seine 5.
So viel zur Vorgeschichte und wir setzen jetzt ein mit diesem Freitag, dem 15. März 2024. An dem beginnen die 3-tägigen Präsidentschaftswahlen in Russland und wir sprechen jetzt im Podcast über die Stimmung und die Lage im Land, über den russischen Krieg gegen die Ukraine und darüber, wie das alles weitergeht.
Aber das machen wir nicht allein, sondern mit unseren wunderbaren Gästen. Wir haben es schon gesagt, die haben wir nicht nur gemeinsam eingeladen, weil sich ihre aktuellen Perspektiven so perfekt ergänzen, sondern auch, weil, das haben sie uns nämlich vorab schon verraten, sie sind schon lange befreundet, nämlich seit Katrin Eigendorf Anfang der 90er Jahre damals noch als freie Korrespondentin nach Moskau gegangen ist und ihr dort eine junge ARD-Korrespondentin namens Ina Ruck geholfen hat, Fuß zu fassen. Inzwischen sind sie beide 2 der versiertesten Kennerinnen der Region und schon einzeln unheimlich gefragt, aber mit uns reden sie jetzt gemeinsam.
Sie stammt aus Nordrhein-Westfalen, hat angefangen beim WDR in Köln, wechselte dann bald schon ins ARD-Studio Paris, war später 3 Jahre lang für RTL in Moskau und 1999 wechselte sie schon zum ZDF. Fürs Zweite ist sie seitdem in der Welt unterwegs, unter anderem 2015 bis 2018 wieder im Moskauer Studio, sodass sie schon damals über den russischen Krieg in der Ostukraine berichtet hat. 2018 machte das ZDF sie zu seiner Krisen- und Kriegsreporterin, was sie dann auch zum Beispiel in den Irak, in die Türkei und nach Afghanistan geführt hat, wo sie zum Beispiel 2021 über die Rückkehr der Taliban berichtet hat. Sie hat alle großen TV-Preise gewonnen und wurde vom Medium-Magazin 2022 für ihre Ukraine-Berichterstattung zur Journalistin des Jahres gekürt. Gerade ist sie wieder von der Front in der Ukraine zurückgekommen, unmittelbar nach der im Gaza-Krieg, wovon sie inzwischen nicht nur im Fernsehen berichtet, sondern auch im neuen Erfolgspodcast des ZDF, Brave New World. Wir fühlen uns sehr geehrt und begrüßen die internationale Sonderkorrespondentin des ZDF, Katrin Eigendorf.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Und auch unser zweiter Gast stammt aus NRW, hat also auch schon beim WDR gearbeitet, dann aber beim NDR volontiert. Moskau kennt sie schon aus ihrem Studium und ihrem NDR-Volontariat. Und seitdem hat sie so eine Art On-Off-Beziehung zur russischen Hauptstadt entwickelt. Nach ihrer Zeit beim WDR ging sie 1995 für 5 Jahre als Fernsehkorrespondentin nach Moskau. Dann ein paar Jahre ins ARD-Studio nach Washington, das sie auch für 2 Jahre geleitet hat und dann auch nochmal nach Paris, kehrte aber immer wieder nach Moskau zurück und ist seit 2009 Studioleiterin der ARD in Moskau, was sie heute nach einer Unterbrechung auch wieder ist. Auch ihre Preise und Auszeichnungen sind zu viele, um sie hier alle aufzuzählen. Und auch sie wurde vom Medium Magazin zur Journalistin des Jahres gewählt, nämlich 2023, ist also die Amtsinhaberin. Und auch sie können sie nicht nur sehen, sondern auch im Podcast hören, im Weltspiegelformat Inside Russland. Es ist uns eine große Freude, Sie zu begrüßen. Herzlich willkommen, Ina Ruck.
Hallo, schöne Grüße aus Moskau.
Nun hat schon im vorigen August Wladimir Putins Pressesprecher Peskov ist mit dem Satz zitiert worden, Wladimir Putin wird im kommenden Jahr mit mehr als 90% der Wählerstimmen wiedergewählt werden. Er ist dann so ein bisschen zurückgerudert, aber ehrlich gesagt gibt es ja wirklich keine ernsthaften Gegenkandidaten. Warum lässt der Kreml diese Wahl eigentlich abhalten?
Naja, man nennt sich ja schon Demokratie und föderaler Staat und da gehören Wahlen dazu, deswegen werden sie auch abgehalten. Mehr als 80% will man eben, hat das, oder gestern hat hier das staatliche Umfrageinstitut auch schon geliefert und hat gesagt, also die Stimmung unter den Russen sei so nach ihren Berechnungen, dass etwa 70% zur Wahl gehen wollen. Das wäre eine rekordhohe Wahlbeteiligung hier und etwa 82% Putin wählen wollten. Also da wird geliefert und das wird dann auch genauso aussehen.
Ich komme gerade aus den USA zurück, wo ja jetzt der Vorwahlkampf quasi beendet ist und in den Hauptwahlkampf übergeht. Und da gab es dann so ganz interessant, zum Beispiel bei den Conventions, da sind 40.000 Journalisten und Journalistinnen akkreditiert. Wie kann man sich das in Russland vorstellen? Findet da überhaupt noch ein klassischer Wahlkampf statt? Und wie viel Medienaufkommen ist da überhaupt noch?
Also wir haben ehrlich gesagt in der Stadt gesucht nach Plakaten. Ganz vereinzelt findet man irgend so ein Kandidatengesicht auf einem der Plakate, aber im Prinzip findet diese Wahl hier im öffentlichen Bewusstsein überhaupt nicht statt. Heute gibt es einen Wahlkampfauftritt des Kandidaten der Kommunisten. Der hat uns nicht akkreditiert, weil hält man nicht für nötig offenbar. Also gibt es nicht. Es gibt weder Debatten noch großes Interesse. Was man sehen konnte, und das war was, was ich ziemlich überraschend fand, es gab neulich die große Rede zur Lage der Nation von Putin. Da hat er 2 Stunden am Stück geredet und hat ungefähr 1,5 Stunden davon Dinge versprochen. So, als hätte vorher irgendeine Opposition regiert. Also er hat da versprochen, was alles besser wird, wer alles Geld bekommt. Da habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Das war natürlich eine Wahlkampfrede und ich habe gedacht, warum hat er das eigentlich nötig? Denn im Prinzip auch das, was ich merke bei meinen Reisen durchs Land, stehen die Leute schon hinter ihm, wenn auch nicht 80%.
Katrin, als du zum ersten Mal da warst, das war ja so in den 90er Jahren, das war ja so die Aufbruchszeit, sogar Anfang der 90er, war es da tatsächlich quasi so ein Wahlkampf oder generell die öffentliche Auseinandersetzung vergleichbar mit westlichen Staaten?
In den 90er Jahren, ja, schon, würde ich schon sagen. Also die Präsidentschaftswahlen, die ich miterlebt habe, waren die halt, 96, als Jelzin gewählt wurde. Das waren schon richtige Wahlen. Also da gab es auch eine extrem starke Opposition. Also die Kommunisten waren damals eine sehr starke Partei. Und Gennadi Suganow, der Führer der kommunistischen Partei, hatte durchaus gute Chancen, diese Wahl zu gewinnen. Und das hat natürlich auch die Unterstützer Jelzins sehr besorgt. Und da wurde sehr viel Geld auch reingesteckt, um Jelzin zu stützen, auch im wahrsten Sinne des Wortes zu stützen. Denn das ein oder andere Mal taumelte der Präsidentschaftskandidat auch mehr über die Bühne, als dass er darüber ging. Ja. Und das fand ich schon spannend. Also das hat sich natürlich komplett verändert. Ich würde aber auch sagen, wenn man jetzt rückblickend schaut, ich habe auch die Wahlen, Ina, glaube ich, auch 2000, die, in denen Putin das erste Mal gewählt wurde, da ja noch nur mit irgendwie 52% der Stimmen, also da hatte er noch, waren die Anteile ja noch nicht so hoch. Das hat sich schon über die Jahre auch verändert. Also ich glaube, diese Wahl, die wir jetzt erleben, die fünfte, die ragt schon sehr heraus in der Form, in der sie kontrolliert ist. Das haben wir in dieser Form, glaube ich, bisher auch in Russland noch nicht erlebt. Das ist, wenn man das mit den letzten fünf oder vier Wahlen vergleicht, schon nochmal ein deutlicher Unterschied, oder Ina? Wie siehst du das?
Ja, man muss sich vorstellen, es wird ja 3 Tage lang gewählt. Ne? Das ist so ein Überbleibsel aus der Covid-Zeit. Da hat man das eingeführt, dass das erlaubt ist, damit die Leute sich nicht anstecken in den Wahllokalen und so. 3 Tage lang wählen, dann gibt es elektronische Wahl. Es wird auch sehr dazu aufgerufen, elektronisch zu wählen, also im Vorfeld schon zu wählen. Man kann auch in den Wahllokalen zum Teil elektronisch wählen. Und das Ganze ist natürlich überhaupt nicht kontrollierbar. Also Wahlbeobachtung bei 3 Tagen am Stück mit einer großen Kampagne bereits im Vorfeld zu wählen, ist ja fast unmöglich. Ne? Also das
Die OSZE hat das ja auch verweigert, Wahlbeobachter zu schicken, weil sie sagen, das macht keinen Sinn.
Elektronisch heißt, ich kann zu Hause an meinem Computer wählen?
Genau.
Verstehe ich das richtig?
Genau.
Ah, okay.
Man kann zu Hause am Computer wählen, man kann aber auch im Wahllokal wählen. Ich habe das mal erlebt, bei der letzten Kommunalwahl war das, glaube ich, da gab es dann so sprechende Urnen, die dann sagen, Sie haben das Bulletin richtig reingelegt oder auch nicht. Und ich habe da wirklich so erlebt, die Urne hat fast schon gesagt, was man da gewählt hat, so ungefähr. Ne? Weil es hieß dann immer, Ihr Kreuz ist nicht erkennbar und so.
Ist nicht an der richtigen Stelle.
Sehr schräg, ja, ja.
Okay. Ja, da träumt man Amerika von, zumindest in Florida. Wobei, die haben das ja auch modernisiert. Ich habe auch deswegen gefragt nach den 90er Jahren, weil man liest jetzt oft, dass halt die Leute Angst haben, offen zu sprechen über das, was sie denken, über ihre Meinung zur aktuellen Lage, auch zur Wahl. Und da wird teilweise sogar auf die Stalinzeit verwiesen. Das hat sich in den Familien so tradiert, dass man Angst vor der Obrigkeit hatte. Deswegen meine Frage nach den 90er Jahren, ist das nicht als positive Phase hängen geblieben, sodass man die so nach und nach sich wieder hat nehmen lassen?
Kommt drauf an, wen man fragt. Wen Sie fragen.
Genau.
Genau. Ja.
Das war schön.
Ja, Ina, du.
Okay. Kommt drauf an, wen man fragt. Wenn man mit den Menschen redet, die viel Fernsehen und die sich der staatlichen Propaganda hier sehr aussetzen, dann ist die allgemeine Meinung immer die, dass die 90er ganz furchtbar waren. Sie waren auch furchtbar in vieler Hinsicht. Armut, nicht gezahlte Löhne, es fehlte an allem. Aber es waren auch die freisten Jahre, die Russland hatte seit vielen Jahrzehnten. Und spricht man mit Menschenrechtlern oder auch mit Journalisten, dann erinnern die sich an die Zeit zurück als wirklich die freiste, die sie hatten. Aber es gibt eine große staatliche Kampagne, diese Zeit zu verteufeln. Das hat sehr gefruchtet bei den Leuten. Und diese sogenannten schrecklichen 90er, so wird das immer gesagt, die hat jeder im Kopf und da will man nicht hin zurück. Es sei denn, man ist anderer Meinung.
Ja, ist natürlich auch eines der Grundnarrative Putins von Anfang an gewesen. Das, was ja im Jahr 2000 viele Menschen auch motiviert hat, ihn zu wählen, war ja die Hoffnung auf mehr Sicherheit und die Hoffnung, sagen wir mal, dass im Land mehr Stabilität einkehrt. Und wie Ihnen das schon gesagt hat, das waren sicherlich für große Teile der Bevölkerung auch schwierige Jahre, weil da ist ein System der sozialen Sicherheit zusammengebrochen, für das es so schnell keinen Ersatz gab. Aber es war ganz sicherlich das einzige Window of Opportunity, das dieses Land jemals hatte, Freiheit kennenzulernen. In seiner langen Geschichte waren diese wenigen Jahre von 1991 bis 2000 eigentlich, ja, die wenigen Jahre der Freiheit, in denen ja auch so eine zarte Pflanze von Zivilgesellschaft entstanden ist, relativ schnell. Solche Organisationen wie Memorial zum Beispiel stammen ja aus dieser Zeit. Und eigentlich das, was Putin ganz, ganz schnell zurückgedreht hat, schon mit seiner Amtsaufnahme im Jahr 2000, waren diese zarten Pflanzen, also angefangen mit der Pressefreiheit, Macht der Gouverneure und solche Dinge, die ja schon für eine gewisse Demokratisierung sprachen. Und ich erinnere mich noch gut, man konnte damals wirklich in Russland sagen, was man wollte. Also die Leute konnten, Journalisten haben auch im Fernsehen gesagt, Jelzin ist ein Säufer oder es gab wirklich ganz teilweise unverschämte Äußerungen schon, die wahrscheinlich
deutscher Journalist über seine Regierung in der Form nicht getroffen hat. Deswegen habe ich das eigentlich eher positiv in Erinnerung.
Ja, jetzt habt ihr es ja schon angedeutet zu den Freiheiten der Demokratie. Und da sind wir uns ja hier im Viererkreis wahrscheinlich sehr schnell einig, gehört ja vor allem die Pressefreiheit. Ina, was kannst du, was darfst du uns auch sagen über deine Arbeitsbedingungen in Russland und wie unterscheiden die sich eigentlich zwischen ausländischen und inländischen Korrespondenten?
Also im Vergleich zu einheimischen Journalisten haben wir sehr, sehr viel Freiheit natürlich, nicht? Also die kritischen, unabhängigen einheimischen Journalisten sind alle nicht mehr im Land, weil es für sie hier nicht möglich ist zu arbeiten oder sie sind inhaftiert. Wir Ausländer sind oder waren, sagen wir es mal so, mehr oder weniger frei insofern, als dass wir ja in Fremdsprachen berichten und unser Auditorium nicht in Russland sitzt. Aber auch wir spüren jetzt doch sehr starke Einschränkungen. Das geht los bei formalen Dingen, dass wir nicht mehr für ein Jahr hier akkreditiert werden, sondern alle 3 Monate unsere Akkreditierung und unser Visum verlängern müssen. Und das endet bei wirklich Anfeindungen, die wir bei unserer Arbeit erleben, wenn wir auf der Straße unterwegs sind. Die Leute schauen fern, im Fernsehen wird ihnen erzählt, wer die Bösewichte sind und wer die unfreundlichen Staaten sind. Deutschland gilt offiziell als unfreundlicher Staat. Und dann werden wir halt auf der Straße belästigt. Manchmal von Passanten, manchmal von Leuten, wo ich den Eindruck habe, die sind uns auch geschickt worden. Also die stellen sich dann vor die Kamera, die fangen irgendwelche Gespräche an, die beschimpfen uns. Das hat es früher nicht gegeben, das ist sicherlich sehr viel häufiger geworden. Aber ich berichte, ich habe mich in meiner Berichterstattung bislang nicht einschränken müssen, bis auf die 2 großen Einschränkungen, die ich immer wieder nenne. Das eine ist, ich berichte von hier aus nicht über den Krieg. Das machen unsere Kollegen in Deutschland. Und ich habe eine besondere Sorgfalt, eine stärkere als gewöhnlich, vielleicht sogar noch für meine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die sich da oft in Interviews vergaloppieren, um Kopf und Kragen reden. Dann muss ich ihnen erklären, das, was Sie da gerade gesagt haben, ist ein Straftatbestand. Wollen Sie das wirklich so sagen? Und dann sind die mal ganz erschrocken und sagen, um Gottes Willen, können Sie das wegschneiden? Sowas sende ich natürlich dann nicht, weil ich weiß, wie sehr ich die Leute damit gefährde.
In Deutschland hat ja in dieser Woche ein Appell des Papstes für große Aufregung gesorgt. Er hat ja von der Ukraine unter anderem, Zitat, Mut zu Verhandlungen gefordert und unter anderem angeregt, die weiße Fahne zu hissen. Das ist dann vom Vatikan so ein bisschen relativiert worden. Aber Katrin, was mich interessiert, welche Reaktionen aus der Ukraine sind dir darauf besonders aufgefallen?
Ja, es liegt ja klar auf der Hand, dass die Ukraine diese Äußerung ziemlich scharf zurückweisen musste. Ich denke mal, die prägnanteste Äußerung hat eigentlich Volodymyr Zelensky gemacht, indem er gesagt hat, dass er sich bedankt bei den Kirchenvertretern, die an der Seite der Ukrainer sind, die um ihr Land kämpfen. Und eigentlich eine Äußerung eines Mannes, der, so hat er es formuliert, 2.500 Kilometer entfernt sitzt und diese Position vertritt, scharf zurückweist. Also Kiew hat inzwischen auch die diplomatische Vertretung des Vatikans einbestellt. Das ist ja auch nochmal eine kleine Eskalationsstufe. Aus Sicht der Ukrainer ist das natürlich eine Aufforderung, die gleich doppelt problematisch ist. Also auf der einen Seite ist natürlich problematisch, welches Signal der Papst, der ja weltweit oder global eine wichtige Stimme ist, diese Stimme, die da in die Welt hinausgesendet wird, unterstellt ja praktisch den Ukrainern, dass sie ja eine Aufforderung dazu brauchen, an den Verhandlungstisch zu gehen. Und das ist natürlich ja ein bisschen an den Realitäten vorbei, denn die Ukraine hat ja wirklich vielfach Versuche unternommen zu verhandeln. Und diese Versuche sind einfach gescheitert, weil es auf der anderen Seite des Tisches keinen Verhandlungspartner gab. Und weil Russland einfach an seinen Maximalforderungen festgehalten hat, die Ukraine eigentlich komplett zu entmachten und zu besetzen. Und das kann das Land natürlich nicht hinnehmen. Und da muss man sich natürlich fragen, ja, was heißt denn weiße Flagge hissen? Also das hat der Papst ja auch nicht wirklich ausgeführt. Ich habe da selber, mir fiel da selber spontan dazu ein. Schauen wir doch mal, was mit den Menschen passiert ist, die weiße Flagge gehisst haben, ja. Und deswegen, ja, muss natürlich aus ukrainischer Sicht diese Äußerung einfach komplett zurückgewiesen werden in ihrem Ansinnen.
Russland stellt sowas natürlich immer alles völlig anders dar. Das hat auch Putin gerade wieder in seiner langen Rede getan. Da heißt es immer, wir haben keinen Krieg begonnen, sondern wir sind in der Ukraine, um einen Krieg zu beenden.
Also völlig anderes Narrativ. Und hier im Land redet überhaupt niemand von einem Kriegsende im Moment. Ich habe den Eindruck, man stellt hier die Gesellschaft ein darauf, dass es noch lange dauert. Man hat auch wenn es offiziell so nicht ist, aber man hat umgestellt auf eine Art Kriegswirtschaft. Die Leute sind, also niemand macht sich das so bewusst, aber alle haben schon diese Vorstellung, wir sind im Krieg. Das ist sehr, sehr deutlich und wie Katrin schon sagte, Verhandlungen, die ja auch in Deutschland immer mal wieder gern diskutiert werden in Talkshows, sind hier kein Thema. Putin hat schon bei den Minsk-Verhandlungen ja mit Zelensky nicht am Tisch gesessen. Es gab, glaube ich, nur ein Treffen. Danach gab es eine ganz klare Weigerung, mit Zelensky zu reden. Putin bedient auch jetzt immer noch das Narrativ der Faschisten in der Ukraine, die man besiegen müsse. Also Kriegsende, Verhandlungen sind hier kein Thema. Wenn man hier von Verhandlungen redet, dann zu eigenen Bedingungen. Und die Bedingungen sind, dass nach russischer Sicht das, was angeblich neue russische Gebiete sind, dass die Grenzen anerkannt werden. Und von dem Punkt aus könne man dann verhandeln. Also da sind wirklich zwei Positionen kilometerweit voneinander entfernt. Und man sieht hier mit Freuden, dass gerade in Deutschland, das ist hier sehr auf dem Schirm, immer wieder dieses Verhandlungsthema benannt wird. Weil man ja doch auch Deutschland wahrscheinlich als einen der schwächsten Punkte in dieser Kette sieht oder als eines der schwächsten Glieder in dieser Kette, am ehesten anfällig dafür, doch auch Russlands Position einzunehmen.
Liegt es auch daran, dass gerade die Bundesregierung, Olaf Scholz, ja immer wieder auch diese Gefahr des Dritten Weltkrieges oder der Eskalation der atomaren Konfrontation betont und damit ja letztendlich auch ein Stück weit das Tor aufmacht, dass man sagt, wenn ich weiß, jemand nimmt meine Drohungen ernst, dann lohnt es sich ja auch, in die Richtung weiter zu prokeln, sage ich mal, als wenn ich da ständig gegen eine Wand laufe. Also spielt das da eine Rolle? Wird das wahrgenommen?
Ja, sicher. Das ist ja der Grund für diese Drohungen. Man weiß genau, dass die wirken und man weiß auch genau, wo sie wirken. Und das ist ein Instrument, was man hier ganz klar einsetzt, natürlich.
Ich glaube, das Problem ist auch, dass die Wahrnehmung der Lebenswirklichkeiten hier sehr stark auseinanderklafft. Also wenn man denn selbst in der Ukraine ist und erlebt, was es bedeutet, diesen Krieg zu führen, wie bitter das für die Ukraine ist, wie sehr sich dieses Land verändert hat. Also im Prinzip wird hier ein ganzes Land Stück für Stück vernichtet in seiner Existenz, auf vielen verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, die meisten Menschen, die diese Haltung vertreten, ja, jetzt muss man sich mal an den Verhandlungstisch setzen oder die weiße Flagge hissen, machen sich nicht klar, was in der Konsequenz, in der Wahrnehmung der Ukraine eine Besetzung ihres Landes bedeutet. Es hat ja genug besetzte Gebiete gegeben, die wieder befreit wurden, wo wir auch mit Menschen gesprochen haben, was die erlebt haben. Und das kann man sich nicht grauenvoll genug vorstellen. Und das ist natürlich der Grund, warum die Ukraine nach wie vor relativ geschlossen hinter ihrem Präsidenten steht, wenn es darum geht, diesen Krieg weiterzuführen. Allerdings sehe ich auch, dass der Preis dafür natürlich anders als in Russland in der Ukraine mittlerweile als sehr drastisch und bitter wahrgenommen wird. Es gibt ja kaum noch jemanden, der nicht einen Verwandten, Bekannten in seinem Umkreis hat, der gestorben ist oder verletzt wurde. Und man fragt sich natürlich, wie lange kann die Ukraine diesen Krieg so noch weiterführen? Also das scheitert ja schon an den menschlichen Ressourcen, die das Land nicht hat. Es treten natürlich Fragen auf, wie lange wird der Westen das Land noch in dieser Form unterstützen? Und ich habe interessanterweise das erste Mal seit 2 Jahren, und ich war ja immer wieder jetzt in der Ukraine und jetzt zuletzt im Januar und Februar, habe ich das erste Mal auch noch hinter vorgehaltener Hand, aber doch Gespräche geführt, wo Menschen darüber nachdenken, was könnte eigentlich ein Ausweg sein, wo die Ukraine jetzt Gebiete abtritt. Das ist ja nicht das erste Mal, auch wenn da oft so getan wird im Westen, als ob das nie im Prinzip von den Ukrainern versucht wurde. Das wurde ja ganz zu Anfang auch versucht. Also die Istanbuler Verhandlungen im März 2022 hatten ja genau das Ziel. Und das Wichtige für die Ukraine sind natürlich Sicherheitsgarantien. Also dass das Land nicht nochmal in die Situation bekommt, Russland in die Situation kommt, Russland hilflos ausgeliefert zu sein. Und ich glaube, das ist der springende Punkt für die Ukraine. Welche Sicherheitsgarantien bekommt das Land für die Zukunft?
Man kann sich das ja auch vorstellen, wenn man in Kiew ist und dort sitzt, dass man sich sagt, naja, der Osten ist sehr weit weg. Ja, und da gab es ja Gebiete, wo schon seit 2014 gekämpft wurde, dass man dann irgendwann, naja, so eine Art Schlussstrich sich vielleicht irgendwie doch im Stillen herbeiwünscht. Das erscheint einem ja nachvollziehbar. Ina, ich habe noch eine Frage zur Realität der Menschen in Russland, weil Katrin ja gesagt hat, also den Krieg viel deutlicher spüren. Natürlich die Menschen in der Ukraine, ist ja auch klar, bei denen findet er ja statt. Aber man hat ja so den Eindruck inzwischen, und das ist ja für uns auch irgendwie so ein Learning oder etwas, was wir anders erwartet hatten. Wir haben mit diesen riesigen Sanktionspaketen begonnen in Richtung Russland und haben ja schon, dann gab es so Prognosen, da schmiert jetzt die Wirtschaft ab, die Leute da verarmen jetzt ganz schnell und man hat ja den Eindruck, das Gegenteil ist passiert. Zynisch gesagt könnte man ja sagen, die Burger schmecken jetzt vielleicht ein bisschen anders und das war's. Ist das tatsächlich so, dass es quasi für den normalen Russen, wenn er jetzt nicht gerade jemand hat, der Verwandten, der zum Militär eingezogen worden ist, quasi gar keinen Unterschied macht?
Zwei Aspekte hat das Ganze. Das eine ist der wirtschaftliche. Genau, die Burger schmecken jetzt anders und auf der Straße fahren lauter Autos, die man vorher noch nie gesehen hat. Chinesische Modelle mit komischen Namen.
Wobei das in Berlin tatsächlich auch schon passiert,
muss man sagen. Mag sein, ja, aber hier ist es wirklich sehr, sehr auffällig, dass da neue Autos rumfahren und ansonsten alles ist wie immer. Aber die Wirtschaft hat auch, also die wächst wahnsinnig gerade, das Bruttosozialprodukt steigt und steigt. Das hängt aber damit zusammen, dass die Rüstung, die Rüstungsindustrie auf Hochtouren läuft. Also da gibt es Betriebe, die arbeiten im Dreischichtbetrieb im Moment, hört man. Und das ist natürlich ein Bild, was das Gesamtbild ein wenig, oder ein Aspekt, der das Gesamtbild ein wenig verzerrt natürlich. Die Leute spüren eine starke Inflation, also es wird schon alles teurer, das ist sehr deutlich. Aber es ist auch deutlich, dass Geld in die Provinzen kommt, das früher nicht da war. Wenn man unterwegs ist und fährt und sieht da plötzlich neue Autos vor den Häusern, Leute erzählen einem, sie haben ihre Kredite abbezahlt, weil irgendjemand aus der Familie im Krieg ist. Das Kriegsgeld wird gezahlt, die Leute bekommen ihren Sold. Und deswegen ist es für viele vielleicht sogar gar nicht so schlecht, dass da im Moment so ein Krieg stattfindet. Also diese ganze wirtschaftliche Sache, die aber eine Blase ist, von der wir auch nicht wissen, wie lange das hält. Man kann eine Wirtschaft nicht ewig mit Rüstung am Leben halten. Gleichzeitig werden halt auch die Staatsreserven zu einem großen Teil in den Staatshaushalt gepumpt im Moment. Reserven, die man eigentlich auf der Kante liegen hatte, die schrumpfen gerade. Der andere Aspekt ist der nicht wirtschaftliche. Die Leute gewöhnen sich an den Krieg, die Leute sind in so einem Kriegsmodus, aber es gibt jetzt auch andere Töne. Es gibt diese Frauen und Mütter und Schwestern von Einberufenen zum Beispiel, die da jeden Samstag auf die Straße gehen, Blumen niederlegen.
Das ist ja wahnsinnig mutig, ne? Also ich meine, das ist
wahnsinnig mutig, die aber eigentlich immer gesagt haben, dass sie gar nicht gegen den Krieg sind, weil der muss ja sein, das haben wir ja im Fernsehen geguckt. Aber je länger das dauert, desto mehr fragen sie jetzt. Und sie sagen, wenn das doch so ist, wie Putin sagt, dass sich so viele Freiwillige melden, warum ist denn mein Mann da immer noch seit anderthalb Jahren und kommt nicht zurück? Irgendwas stimmt da doch nicht. Und das Letzte, was ich dazu sagen will, ist auch, dass es ja jetzt in der Ukraine offenbar eine Regelung gibt, dass die Einberufenen erstmal zurück können. Auch das wird hier natürlich in diesen Kreisen sofort gehört und es werden Fragen gestellt. Also die Zweifel nehmen zu, würde ich mal sagen.
Das ist ja interessant. Also das heißt, es gibt schon noch Kontakte zu der ukrainischen Gesellschaft, also dass man wahrnimmt, was in dem Land vor sich
ist. Es gibt Telegram-Kanäle. Ne? Die Leute lesen Telegram. Telegram ist in beiden Ländern ja aktiv,
sage ich mal. Aber so Kontakt von Mensch zu Mensch, erlebst du das? Ich meine, es gibt ja unglaublich viele Freundschaften, auch familiäre Beziehungen. Erlebst du, dass die Leute das noch pflegen oder haben? Oder ist der Bruch da auch in Russland vollzogen?
Beides. Es gibt den starken Bruch von Familien, wo die nicht mehr mit ihren ukrainischen Verwandten reden. Es gibt aber auch hier in Russland Brüche. Ich kenne eine Scheidung, ne, wo zwei Menschen nicht mehr miteinander leben konnten, weil der eine dafür und die andere dagegen war. Aber es gibt natürlich auch noch die Kontakte. Es gibt auch Leute, die hier bei uns in der Nähe unseres Studios ist ein Denkmal für eine ukrainische Dichterin. Nach größeren Ereignissen, sage ich mal, in der Ukraine, vorsichtig, liegen dort Blumen. Nicht? Also da legt jemand in der Nacht Blumen hin. Die werden dann abgeräumt, aber es gibt immer wieder Blumen an diesen Denkmälern. Das heißt, natürlich gibt es Leute, die genau Bescheid wissen, die das aber nicht laut sagen können.
Wir haben ja die Berichte auch gesehen, dass das nach dem Tod von Alexei Nawalny so war, dass immer wieder Blumen, auch über mehrere Tage kommen Leute, legen Blumen nieder. Und das ist auch ja nicht ganz ungefährlich, gab es ja auch Verhaftungen. Katrin, wie ist eigentlich der Tod von Nawalny in der Ukraine besprochen worden? Ist da das Gefühl, dass das auch ein Einschnitt für die Ukraine ist, dass da ein Verbündeter verloren gegangen ist, ein Hoffnungsträger auch irgendwie für die ukrainische Sache? Oder haben die mit Russland so gebrochen, dass auch die Opposition für die nicht mehr als Verbündete taugt?
Ich war selber wirklich überrascht, wie weit der Bruch gegangen ist. Und das hat man genau an dem Tag, habe ich das auch selber erlebt. Keiner von meinen ukrainischen Gesprächspartnern hat in irgendeiner Form Anteil daran genommen, Trauer oder Bedauern geäußert. Es gab ja auch öffentlich keinen Anteil an Nawalnys Tod. Und interessanterweise hat das nicht einmal etwas damit zu tun, wie sich Nawalny früher einmal positioniert hat. Das ist immer das, was wir im Westen gerne so anführen. Er hat sich mal sehr nationalistisch geäußert, war auch für die Besetzung der Krim. Das spielt für die Ukrainer gar nicht so sehr eine Rolle, sondern eigentlich haben die Ukrainer so sehr mit Russland gebrochen, dass sie sagen, wir wollen auch mit der Opposition dieses Landes nichts mehr zu tun haben. Und auf sehr, sehr kritische Resonanz ist auch gestoßen, dass Julia Nawalna ja in ihrer Ansprache, das war glaube ich vor dem Europaparlament, gesagt hat, dass Putin dafür zur Verantwortung gezogen werden müsse, was er ihrem Land, ihrer Familie und ihrem Mann angetan hat und die Ukraine mit keinem Wort erwähnt hat. Und was man von sehr kritischen Ukrainern hört, ist die Aussage, und die zitiere ich jetzt hier, also das ist nicht meine eigene Haltung, dass die russische Opposition genauso imperialistisch in ihrer Haltung und ihrem Denken sei, wie es die Staatsmacht ist. Das ist die Wahrnehmung sehr, sehr vieler Ukrainer. Also der Riss ist so tief, wie ich ihn mir selber nicht hatte vorstellen können. Und ist ja interessant, Radakowski, der ja auch eine wichtige Stimme der russischen Opposition im Exil ist, hatte ja gesagt, dass im Prinzip die Ukrainer in ihrem Kampf gegen das Regime Putin auch für ein freies Russland kämpfen. Und das weisen die Ukrainer natürlich ganz extrem zurück. Also eine befreundete Journalistin hat zu mir gesagt, also jetzt nicht zitierfähig, aber wir wollen mit denen nichts mehr zu tun haben. Wir gehören nach Europa. Wir wollen nie wieder an der Seite Russlands stehen. Wir wollen nach Europa, in die EU, in die NATO und weg von diesem Russland und seinem Einfluss auf uns.
Ja, deswegen hatte ich schon so gefragt, das ist mir beim ersten Mal aufgefallen beim Friedensnobelpreis 2022, also der am Ende des Jahres, als die Kriegsausweitung, als der große Krieg angefangen hat, als ja drei Preisträger bewusst gewählt worden sind, Memorial aus Russland, eine belarussische Oppositionsgruppe und eben eine ukrainische Preisträgerin, und da aus der Ukraine genau diese Reaktion kam. Ja, was haben wir mit denen zu tun?
Und da haben Sie auch irgendwo recht.
Wobei Memorial da sicher der falsche Adressat für diese Art von Kritik ist, wenn hier jemand gerade nicht großrussisch und imperialistisch drauf ist, dann sind das genau die Leute von Memorial.
Ich habe ja auch gesagt, ich zitiere hier, das ist nicht meine Position, Ina.
Nee,
aber
klar.
Aber so denken die Leute, die sehen da auch Memorial. Ja. Sie machen da keinen Unterschied. Also wenn man mit Ukrainern spricht, der letzte russische Oppositionelle, von dem sie sagen, dass sie mit dem noch reden mochten und der für sie noch eine ernsthafte Stimme war, war Boris Nemtsov. Und danach in der Wahrnehmung der Ukrainer, sie wollen wirklich mit der russischen Opposition nichts zu tun haben, egal wo die steht. Das finde ich wirklich einen sehr, sehr harten Bruch. Und ich habe es jetzt auch erlebt, also ich spreche ja Russisch und nicht so wirklich gut Ukrainisch. Und ich muss wirklich jedes Gespräch mit der Frage beginnen, welche Sprache können wir sprechen? Und meistens endet es dann damit, wenn es nett läuft, dass ich meine Fragen auf Russisch stelle und sie auf Ukrainisch antworten. Aber Russisch ist im Prinzip mittlerweile eine Sprache, die man in der Ukraine nicht mehr wirklich gewünscht ist. Es ist wirklich die Sprache des Feindes. Und das sagen auch Leute, die mit Russisch aufgewachsen sind, also deren Sprache das war.
Auch im Osten, ja?
Überall, ja.
Dabei könnte man ja auch sagen, die Sprache gehört nicht euch alleine, Russen, ne? Die gehört auch uns. Das, ne, wäre ja, aber ich bin jetzt auch die Letzte, die da den Ukrainern irgendwelche Ratschläge geben würde, aber man kann ja auch das Russische als so eine Art Lingua Franca sehen, die gar nicht nur einem Staat oder einem Volk allein gehört.
Das ist viel zu früh für solche Gedanken, denke ich. Was unglaublich wichtig ist, Ina, und das erleben wir ja beide, ist, um Dinge beurteilen zu können, um Dinge verstehen zu können, muss man als Journalist da sein. Hm. Und du musst in der Ukraine, genauso wie du in Russland, da sein. Du kannst nicht aus dem fernen Schreibtisch und mit drei Telefonaten mit irgendwie deinen Freunden dir ein Bild über das machen, was zurzeit in diesen beiden Ländern passiert. Ja? Und so wenig wie ich heute sagen kann, was in Russland passiert, weil da war ich seit 2018 nicht mehr und sehe viele Dinge aus der Ferne mit großem Staunen und würde mir nicht rausnehmen, die beurteilen zu können, weil das, was wir oberflächlich sehen, oft ganz anders ist. So ist es auch in der Ukraine. Diese Veränderungen sind so rasant und so tiefgreifend in diesen Ländern. Du musst da sein. Und selbst wenn du mal ein halbes Jahr nicht mehr da warst, hast du schon den Anschluss verloren. Und du brauchst auch Gesprächspartner, die bereit sind, mit dir ehrlich zu reden. Stelle ich immer fest.
Ja, absolut, das glaube ich auch. Deswegen halte ich es auch für so wichtig, dass wir nach wie vor als Journalisten und Journalistinnen hier in Russland sind. So schwierig das ist, nicht? Aber die Vorstellung, hier nicht mehr zu sein und dennoch über dieses Land aus der Ferne zu berichten, das halte ich für ganz schwierig.
So eine Angst, die mir im Berliner Regierungsviertel immer häufiger auch über den Weg läuft, wenn man da mit den Verantwortungsträgern redet, dass diese ganzen Krisen und Kriege, die wir derzeit auf der Welt sehen, wir neigen ja dazu, das erstmal alles immer sehr singulär zu betrachten. Also Russland, Ukraine, Nahostkonflikt, Houthi-Rebellen, China, Taiwan. Aber die Angst, die da so jetzt mitschwingt, ist, dass erstens es doch irgendwie mehr zusammenhängt, als man sich vielleicht eingestehen will und zweitens sich so eine Art perfekter Sturm daraus entwickeln kann, also dass diese Krisen so ineinander überwachsen können. Wie groß, Katrin, vielleicht schätzt du diese Gefahr eigentlich ein? Also ist das was dieses Jahr womöglich noch auf uns zukommt oder in den nächsten 2-3 Jahren, dass aus vielen kleinen Krisen eine ganz große erwächst?
Die Befürchtung muss man haben. Ich glaube, dass längst alles miteinander zusammenhängt. Also wir sehen ja, wie sich zum Beispiel Russland in der Welt positioniert und selbst der Krieg im Nahen Osten, der so weit weg davon ist, da hat sich Russland positioniert. Und wir erleben eine globale Instabilität und immer mehr Krisen, die aufeinander fußen. Also ich meine, wenn man zum Beispiel die Position Chinas sieht, die Tatsache, wie viel Selbstbewusstsein China bekommen hat, resultiert natürlich auch daraus, dass die Chinesen sehen, welche Macht sie dadurch haben, dass Russland auf sie angewiesen ist. Was ich damit sagen will, ich denke, wir können das alles nicht voneinander trennen und die Welt droht, wenn wir diese Krisen, die wir jetzt noch sehr lokal betrachten, wenn wir die nicht in den Griff bekommen, dann droht die Welt wirklich immer weiter in destabile Verhältnisse zu versinken. Und das ragt rein mitten in unsere Welt, in den Westen. Und das ist ja auch im Prinzip das Interesse Russlands, auch den Westen auf seine Seite zu ziehen. Bestimmte Kräfte, illiberale Kräfte. Die Entwicklung in den USA muss uns mehr als besorgen. Mitten in Europa haben wir es mit Regierungen zu tun, die im Prinzip schon eigentlich als Russlands Proxy zu bezeichnen sind, wenn man es mal ganz drastisch formuliert. Das heißt, ja, ich glaube, dass alles miteinander zusammenhängt. Und dass wir uns auf einem sehr, sehr unguten und problematischen Weg befinden und dringend Lösungen für diese Probleme finden müssen.
Und ich glaube, auch da dürfen wir Russland nicht auf den Leim gehen, wenn es von einer neuen multipolaren Weltordnung spricht. Denn die Vorstellung, die hier in den Köpfen geht, ist eine ganz andere, ist nämlich eine mit einer Russland China-zentrierten Weltordnung. Man sieht ja, wie Russland mit seinen Alliierten umgeht und das sieht auch nicht nach Gleichberechtigung auf einer Ebene aus, ganz klar. Und dieses Gerede von der multipolaren Welt, im Prinzip ja ein guter Gedanke, wird von Russland sehr vereinnahmt und man darf ihnen da nicht auf den Leim gehen, dass sie die Anwälte dieser neuen Idee sein werden.
Gibt es ein anderes Mittel dagegen, als letztendlich mit westlicher Stärke zu reagieren?
Also es ist sicherlich falsch, mit Schwäche zu reagieren, sagen wir es mal so rum, oder mit etwas, was man hier als Schwäche auslegen kann. Zögern, denken, auch die guten Merkmale einer Demokratie und einer parlamentarischen Demokratie, die ja gerade sind, nachdenken, überlegen, diskutieren, abstimmen, Mehrheit finden, wird hier zum Teil als Schwäche ausgelegt, weil es einfach lange dauert. Ein Diktator kann schneller regieren und durchgreifen, als es eine Demokratie kann. Wir müssen diese Schwäche aus Sicht der Russen, können wir auch in unsere Stärke umwandeln und können dann mit einer Stärke dagegen stehen. Aber das ist halt ein komplizierter Prozess.
All das Zaudern und Zögern, was man jetzt im Westen beobachtet, wird hier definitiv als Schwäche gesehen.
Ich glaube, die Lehre aus dem Umgang vor allem mit Russland, aber auch mit vielen anderen Ländern, die diese Entwicklung genommen haben, ist genau hingucken. Wir haben einfach lange nicht genau hingeguckt, was sind eigentlich Russlands Ziele? Und wenn wir uns das vor Augen führen, was Russlands Ziele sind, worüber Ina ja auch immer wieder berichtet, dann ist genau das die Strategie, dass wir als Westen oder als Europäer, ich fasse das jetzt mal ein bisschen enger, schon klare Haltung zeigen müssen. Und ich sehe im Moment eigentlich keine Perspektive, mit Russland in irgendeiner Form zu einer Einigung über eine, ja, sagen wir mal, friedfertige Weltordnung zu kommen. Ich sehe dafür keine Perspektive, nicht mit Wladimir Putin als russischem Präsidenten, nicht mit diesem Russland. Der Weg kann nur sein, sich zu verteidigen.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das, wenn das jetzt zu düster klang, dann hat Katrin Eigendorf schon einen möglichen Ausweg gerade selbst genannt, genau hingucken. Sie da draußen wissen, das können Sie wunderbar bei ARD und ZDF bei den Berichten, Reportagen und Schalten von Ina Ruck und Katrin Eigendorf. Aber wir wollen der Podcast-Community zusätzlich die beiden Auslandspodcasts empfehlen, wo die beiden mitmachen. Inside Russland aus dem ARD-Studio in Moskau, unter anderem mit Ina Ruck, und Brave New World, der ZDF-Podcast mit Goline Atay, Jagoda Marinic und Katrin Eigendorf. Und wir sagen an dieser Stelle vielen lieben Dank für das großartige Gespräch und dass ihr beide Zeit hattet.
Danke euch, ja, sehr schön.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sagen wir ganz lieben Dank fürs Zuhören. Alle aktuellen Entwicklungen, Berichte, Kommentierungen und Reaktionen zu den sogenannten russischen Präsidentschaftswahlen finden Sie nicht nur bei ARD und ZDF, sondern auch bei www.rnd.de sitzen Sie in der ersten Reihe. Und dort finden Sie auch alle unsere Podcast-Folgen. Natürlich finden Sie die auch wie immer in Ihrer Podcast-App. Und es gilt, wie in jeder Woche, bitte abonnieren, bitte Glöckchen drücken und empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder und sagen bis dann, Privet und do svidaniya.
Und das letzte Wort in dieser Woche kommt von Olaf Scholz und stammt aus seiner Regierungsbefragung am Donnerstag im Bundestag.
Die Bürgerinnen und Bürger haben Angst vor Ihnen.